denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Frau Kneißl, ich hoffe, Ihnen geht's gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Heute ist unsere zweite Runde, Funkwellen aus dem Exil. Ich freue mich auf das Gespräch, auf das informative Gespräch heute wieder. Wir sprechen heute über die Nord Stream Pipeline Sabotage. Bevor wir darüber sprechen, Sie sind Energieexperten. Und wer kann uns eine historische Einführung oder faktische Einführung liefern als Sie? Darüber würde ich sagen, fangen wir mal also damit an, erstmal das Ganze aufzuschlüsseln. Was ist Nord Stream 2? Was ist Nord Stream 1? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Inwiefern hängen sie miteinander zusammen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, das dem Publikum vielleicht ganz kurz zu erläutern. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere unter Ihnen an die beiden Problemjahre. Wir hatten einen 2006 und dann auch noch einmal 2009. Es ging in beiden Fällen um die Frage Transit durch die Ukraine, was immer damals der Auslöser war. Jedenfalls sowohl 2006 als auch 2009 flossen nicht wirklich Erdgas aus Russland auf den westeuropäischen Markt. Und daher gab es parallel zu dieser Problematik, vor allem russischerseits, aber auch von deutscher Seite, immer wieder Überlegungen, Vorschläge von der russischen Küste direkt an die deutsche Ostseeküste Transit zu ermöglichen. Und diese Idee hat dann im Herbst 2005 auch wirklich an Dynamik gewonnen. Das heißt, in gewisser Weise war das vor diesen beiden großen Unterbrechungen. Aber wie gesagt, die Problematik, Transitproblematik, stellte sich immer wieder. Und es war der damals aus dem Amt eigentlich bereits scheidende Bundeskanzler Gerhard Schröder, der mit Präsident Wladimir Putin damals einen Vertrag aufsetzte über einen solchen direkten Liefervertrag. Und dieser Direktliefervertrag wurde genannt Nord Stream.
Aber mit welchem Hintergrund? Also was war der Auslöser dafür genau, dass genau dieser Vertrag aufgesetzt wird?
Das war eben der Wunsch, eine Transitproblematik zu umgehen. Ja. Und entsprechend laut war dann auch der Aufschrei der traditionellen Transitländer, sprich der drei baltischen Staaten, Polen und der Ukraine. Warum? Weil sie zum einen Transitgebühren eine wichtige Einnahmequelle darstellen und zum anderen für sie auch eine Versorgungssicherheit darstellen. Als die russische und die deutsche Seite mit diesem Vertrag an die Öffentlichkeit traten, hat beispielsweise der damalige, er war noch Verteidigungsminister, wurde später polnischer Außenminister, Radek Sikorski, den Vergleich getroffen. Das ist eine Neuauflage des Molotow-Ribbentrop-Paktes oder Hitler-Stalin-Pakts, wie man ihn nennen will. Es war die Rede von einer in die Zange nehmen Polens. Ja? Und wenn man sich jetzt für eine Minute in die Schuhe der Polen versetzt, dann ist das auch irgendwo nachvollziehbar, weil sozusagen Polen hat fast 120, 130 Jahre nicht auf der Karte existiert. Es war unter preußisch-russisch-zaristischer, österreichischer Herrschaft aufgeteilt. Und da war da auch immer diese dunkle Angst, Russland und Deutschland würden Polen sozusagen einkreisen. Und diese Pipeline hat in einer, wenn Sie so wollen, sehr emotional, nationalistischen Wahrnehmung, die Sikorski zweifellos darstellt. Kurze Fußnote, dem einen oder anderen, vielleicht unter den Zuhörern, ist in Erinnerung, dass letzte Woche Sikorski einen Tweet abgesetzt hat, in dem er ein Bild von dieser Explosion im Meer auf seinen Tweet setzte und dazu nur schrieb, Thank you, United States.
Genau, das wurde gelöscht auch im Nachhinein.
Genau, und nur um die Verbindung sozusagen, Sikorski taucht ja immer wieder auf. Und das spielt da eine Rolle. Also Nord Stream war sozusagen, der politische Hintergrund war, Transitproblematik als solche zu vermeiden und eine Direktverbindung zwischen dem russischen Erdgaslieferanten und dem wesentlichen Abnehmer Deutschland. Deutschland ist nicht der einzige Abnehmer, weil von Deutschland dann natürlich auch das Erdgas weiter über verschiedenste, ja, ob nach Nordfrankreich, Belgien oder eben auch Richtung Österreich. Und daher gab es damals eben eine gewaltige Debatte. Ja. Die hat sich dann noch einmal beschleunigt, als Schröder im September 2005 die Wahlen verlor. Angela Merkel übernahm die Regierung. Und Schröder einige Wochen nach dem Ausscheiden aus dem Bundeskanzleramt gleich zum Vorsitzenden dieses Konsortiums wurde, das sich Nord Stream nannte. Entschuldigung, ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen.
Alles gut.
Jetzt gehen da gerade die Kinder vorbei.
Alles gut, alles gut. Unsere Zuhörer kennen ihre Umstände aktuell auch. Ist das Winston Churchill? Das ist ihr Hund? Oder ich möchte sie jetzt nicht hier.
Es waren die Beduinenfamilie, die hier jetzt gerade hereingehen wollte.
Dann sagen wir kurz an dieser Stelle, falls es ein Schnarchen irgendwie in der Aufnahme zu hören ist, das ist okay. Winston Churchill.
Genau. 2017 war für viele Energiekonzerne in Frankreich, in Belgien, in Großbritannien klar, der Erdgasbedarf wird höher und daher war der Wunsch nach einer Erweiterung eben jener Pipeline. Ja, das war nie ein rein russisch-deutsches Projekt oder ein russisches Projekt für eine Hegemonialstellung im europäischen Raum, wie das immer wieder dargestellt wurde, sondern das haben Manager in vielen Energiekonzernen, ich glaube, das Konsortium bestand aus 7 Firmen für Nord Stream 2, dazu gehörte Shell, dazu gehörte eine französische Firma, OMV Österreich, und die haben 2017 vor dem Hintergrund des erhöhten Nachfragebedarfs gesagt, wir erweitern. Und das war dann Nord Stream 2.
Der Angriff auf die Nord Stream Pipelines hat ja jetzt die Verwundbarkeit der europäischen Infrastruktur auch irgendwo gezeigt. Ich will jetzt aber auch nicht viel drum rumreden und sagen, wie, war, weshalb. Ich möchte mit einer direkten, kurzen, knappen Frage einsteigen. Wer war es, Frau Kneißl? Also ich weiß, Sie mögen es nicht so gerne zu spekulieren oder irgendwie weit aus der Luft herzugreifen, aber wer ist Ihr Hauptverdächtiger? Wer käme noch in Frage für Sie?
Wenn wir uns das Ganze jetzt vorstellen wie eine Detektivgeschichte so à la Agatha Christie, wo dann sozusagen ein Superdetektiv in den Raum tritt und in diesem Raum sitzen viele Verdächtige, jeder könnte es gewesen sein, jeder hat ein Motiv, dann haben wir auch hier zweifellos viele Verdächtige. Aber ich würde jetzt mal nach dem Ausschlussprinzip per Eliminationen sozusagen arbeiten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es die Russische Föderation selbst gewesen sein soll, ja, wie die Debatte jetzt seit einer Woche läuft, weil aus den vorhin beschriebenen Gründen, da hat man so viel Kraft hineingelegt, nicht nur Geld, sondern Nerven. Ja. Allein dieses eine Schiff, das man dann noch benötigte für die Verlegung der Röhren am Seeboden, das musste zuerst gebaut werden. Ja. Also da wurde so viel Kraft hineingelegt, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, selbst in diesem brisanten Kriegsgeschehen, in dem sich die Welt jetzt befindet, dass man hier mit einer derartigen Selbstsabotage vorgeht. Daher, die können es nicht gewesen sein. Und ansonsten gibt es sehr, sehr viele Verdächtige. Ja? Und es muss ja nicht einer gewesen sein. Es können ja mehrere einander zugearbeitet haben. Und das ist möglich.
Wie Sie schon sagen, es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir einfach mal darüber reden, wer sind die Profiteure überhaupt?
Also für mich gibt es überhaupt niemanden, der profitiert in dieser völlig verkorksten Situation.
Ah, da denke ich an die USA zum Beispiel.
Nein, aber auch die USA, wissen Sie, von einer in die Luft gejagten Pipeline können auch die USA nicht profitieren, weil es wurde seitens der US-Energieindustrie schon vor Monaten gesagt, wir können das russische Erdgas und Erdöl nicht ersetzen. Ja? Also die Politik mag eines sagen und darauf drängen, dass man aus diesem und jenem Projekt aussteigt, aber die physikalischen Zustände sind wiederum ganz etwas anderes. Und was hat man von einem in einem tiefen Blackout versinkenden Europa? Was hat man davon? Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es nicht die Russen waren, die selbst ihre Pipeline-Infrastruktur in die Luft gejagt haben, weil denen nützt das sicherlich nicht. Die könnten eine funktionierende Pipeline jederzeit auf- und abdrehen, sozusagen. Ja, da hat man ja viel, viel mehr manipulative Gestaltungsfreiheit. Und wer es jetzt gewesen ist, selbst ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sozusagen der andere große Erdgaslieferant, die USA, gewesen sind, weil von einer sozusagen in einem Deutschland, einem Mitteleuropa, das sozusagen, wir gehen jetzt mal rein in die Hypothese, vielleicht im Januar oder Februar in ein 3-4 Tage Blackout fällt. Ja, also nicht nur Stromabstellungen von ein paar Stunden, die bereits angekündigt sind, sondern ein richtiges Blackout. Ein großflächiger Stromausfall, der sich über 48 Stunden länger hinzieht. Dann haben Sie einen Katastrophenzustand, ja, in dem Sie ja überhaupt nichts mehr verkaufen können. Ja.
Frau Kneißl, erstmal eine ganz, ganz andere Frage über diese Sabotagegeschichte. Jetzt mal ein Zitat von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die Bundespolizei ist mit ihren Schiffen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche auf Nord- und Ostsee unterwegs. Und in den Küstenbereichen und an Land seien die Länder auch für die Gefahrenabwehr verantwortlich. Wie kann es sein, dass bei solch einer Überwachung mal eben 2 Pipelines sabotiert werden?
Als die ersten Meldungen kamen, dachte ich wirklich zuallererst, das Unfall, weil hoher Druck und das Gas kann nicht durchfließen. Es ist ja drinnen, aber es kann nicht durchfließen. Also mein erster Gedanke war, dass das war wirklich ein Unfall. Ja. Aber als dann bekannt wurde, dass es sich um 4 schwere Explosionen handelte, war natürlich lag es immer näher, dass es sich um eine richtiggehende Sprengung gehandelt haben muss, ja, eine mächtige Sprengung. Und dann kamen gleich die wildesten Szenarien von Kampfschwimmern bis zu Mini-U-Booten und so weiter. Und dann war wieder der Fingerzeig in Richtung Russland. Aber wissen Sie sich, ich möchte da wirklich nicht spekulieren, weil es bringt, also ich glaube, es führt uns nicht weiter und ich wüsste jetzt auch gar nicht, in welche Richtung ich spekulieren sollte. Ich kann nur sagen, meiner Beurteilung nach war es nicht Russland.
Da gibt es ja auch, wie gesagt, andere Länder, die in Frage kämen, ob es die Ukraine ist, wo ich da auch nicht unbedingt glaube, dass sie die technischen Möglichkeiten dazu haben, so eine Pipeline zu sabotieren. Oder wer auch immer es war, hoffentlich wird das bald, sehr, sehr bald geklärt werden. Ich komme jetzt aber auch eine sehr, sehr wichtige Frage, die mich persönlich sehr interessiert und ich denke auch jeden Zuhörer, auf den gerade diese ganzen Probleme mit Strom und Blackout und Energiekrise zusteuern. Sie haben im Interview darüber gesprochen, dass Sie in den Nahen Osten geflüchtet sind, weil diese Länder auf Krisen besser und Katastrophen besser vorbereitet sind. Sie sind besser darauf eingestellt. Frau Kneißl, ich lebe aktuell in Deutschland und Sie sind Energieexperten. Was würden Sie mir raten? Worauf kann ich mich einstellen?
Ich fürchte, wenn es zu einem großflächigen Stromausfall kommen sollte, egal ob in Deutschland, Österreich oder in anderen Staaten, und ist jetzt etwas eine andere Situation, wenn ich jetzt an Serbien oder Bulgarien denke, die Leute leben dort mit anderen Infrastrukturproblemen und haben auch so etwas wie einen inneren Kompass und Pragmatismus, der in unserer beiden Gesellschaften verloren gegangen ist. Und ich habe mich lang damit beschäftigt, also sowohl für den Katastrophenschutz auf Gemeindeebene, als auch ich in meinem kleinen Häuschen, das ich leider aufgeben musste, sehr wohl die Möglichkeit hatte, auch mit Holz zu kochen. Ja, weil ich habe so einen alten Holzofen mal am Sperrmüll gefunden und der war für mich Gold wert. Wenn Sie die Katastrophenschutzankündigungen Deutschlands verfolgen, dann heißt es immer, ja, kaufen Sie Nudeln, kaufen Sie Reis, ja, wie wollen Sie das kochen?
Ja, ja eben, das ist auch so eine Frage.
Ja, das ist ja alles wirklich so dümmlich und lachhaft, was da an sozusagen an Katastrophenschutzvorbereitungen passiert. Aber was kann man jetzt einem Menschen raten? Ich meine, es bringt ihnen ehrlich gesagt auch jetzt nicht so viel, wenn sie sich auf eine Alm zurückziehen und dort mit Holz eindecken und so weiter, weil wir in einer Zeit sind, wo man eben nicht in die Autarkie und in die Autonomie flüchten kann. Das konnten sie vielleicht noch in den 1930er, in den 1950er Jahren machen, aber dafür sind unsere Breiten heute viel zu dicht besiedelt. Und das spricht sich ja relativ rasch herum, wenn der eine noch Brennholz hat und vielleicht noch Konservendosen. Also man darf nicht ausschließen, was dann einfach auch an zweibeinigen Hyänen unterwegs ist und wie die Menschen vielleicht übereinander herfallen. Ich habe vor 10 Jahren den sehr gut recherchierten Thriller eines Autors gelesen namens Mark Ellsberg, der in seinem Buch Blackout, 13 Tage Stromausfall, sehr faktisch beschreibt, indem, wenn man es ganz kurz auf den Punkt bringen darf, am ersten Tag sind die Menschen wütend und angefressen, weil nichts funktioniert und der Verkehr zusammenbricht. Am zweiten Tag helfen sie einander, aber am Ende des dritten Tages fallen sie bereits übereinander her. Und das ist die Situation. Es gibt verschiedenste seltsame Initiativen, wo sich die Leute eben dann einbunkern, egal ob jetzt vor Stromausfall oder Atomkrieg. Aber was machen die dann? Die nehmen sich dann auch entsprechend Waffen und Munition mit. Ja? Also dann sind sie aber bereits im Krieg aller gegen alle, in der Anarchie, in der absoluten Gewaltsituation. Und das ist etwas, was man immer mitdenken muss bei einer derartigen Infrastrukturkrise, wenn eben beispielsweise Strom ausfällt. Hier, wir im Libanon, wenn ich das so sagen darf, weil ich bin im Libanon seit Ende der 80er Jahre regelmäßig und ich den ersten Satz, den ich auf sozusagen im Alltagsarabisch sagen konnte, bereits im Jahr 88 war, Fikachaba, gibt es Strom, ja, weil das ist sozusagen so, beginnt man den Tag oder wenn man in einem Hochhaus steht und der wurde es voll von Hochhäusern, nehme ich den Lift oder gehe ich doch lieber zu Fuß, ja. Und die Stromversorgung war vor 30 Jahren im Libanon besser als heute. Ja? Also hier in dem Bereich, wo ich bin, wir haben staatliche Stromversorgung manchmal eine ganze Woche nicht und manchmal nur 2 Stunden am Tag. Und ohne Generator, ohne Batterien, ohne ja, sich alles einteilen, geht es gar nicht. Aber da ist, und ich würde sagen, das gilt jetzt nicht nur für den Libanon, das ist meine Beobachtung, genauso in Syrien oder im Irak, sie haben so etwas wie Nachbarschaftshilfe. Sie haben die Großfamilie, wo bestimmte Fragen, Aufgaben aufgeteilt sind. Sie können einfach in einem Land wie im Libanon nicht als Single leben. Das geht nicht.
Jetzt haben Sie mich mal ein bisschen an den Irak erinnert. Ich bin dort geboren und aufgewachsen und ich kannte das wirklich nicht anders, als dass man einfach nur 4 Stunden am Tag Strom hat. Aber wissen Sie, was wir aber auch nicht hatten, war diese Digitalisierung. Also wir haben Handys, Laptops, Rechner und all das, was heute irgendwie das Leben in Europa möglich macht, hat zu der Zeit nicht existiert, wo es Blackouts schon mal gab. Ja, weil viele Experten sprechen darüber, ach, Blackouts hatten wir doch schon mal, alles schön und gut. Nee, aber wir leben in einer sehr, sehr, sehr digitalisierten Lebensstruktur, die ein Blackout viel gefährlicher macht als ein Blackout vor 30 Jahren.
Absolut. Absolut. Und das beschreibt beispielsweise also auch Mark Ellsberg in seinem Thriller, der jetzt auch schon wieder 10, 12 Jahre alt ist, sehr gut. Das, was sozusagen in dem Plot dieses Buches dann letztendlich die Leute über die Runden bringt, ist, dass es immer noch Ingenieure gibt und analoge Strukturen, die als Backup einspringen. Und heute fehlen genau diese Techniker und heute fehlen die analogen Strukturen. Und wie Sie richtig sagen, die Digitalisierung unserer Gesellschaft, die hat ja in den letzten 2 Jahren noch einmal einen großen Schwung dazu bekommen aufgrund von Telearbeit und Homeoffice und wir sind dann nur mehr hinter unseren Bildschirmen und wir haben vielleicht nur mehr Online-Bestellungen und so kenne ich ja nicht einmal mehr den Geschäftsinhaber vielleicht vom kleinen Markt an der Ecke, wo ich mir eventuell vielleicht dann doch noch ein paar Kerzen beschaffen kann, wenn die meinigen ausgehen. Also es sind ja die zwischenmenschlichen Kontakte in diesen 2 Jahren der Pandemie ja noch einmal zerrüttet worden. Sie waren vorher schon nicht gut funktionierend. Und das macht den großen Unterschied zum Nahen Osten aus, auch, weil Sie das mit der Digitalisierung sagen, auch was den Finanzverkehr anbelangt. Also in vielen östlichen Staaten aufgrund der Dauerkrise wird doch vieles in Cash abgehandelt. Ja, sie zahlen Dienstleistungen und vieles in Bar. Und wir sind mittlerweile fast in der digitalen Währung jetzt schon angelangt. Das ist wirklich nur meine Frage von ein paar Monaten. Und wenn da ein gesamtes Datensystem zusammenbricht, ja, wie soll man sagen, blauäugig, wie viele wichtige Fragen angehen, würde ich auch nicht ausschließen, dass dann einfach Daten auf Nimmerwiedersehen verloren gegangen sind.
Ja. Und vor allem wissen Sie, was ich jetzt auch aktuell in der Politik, in der deutschen Politik beobachte, ist, dass wir irgendwie auf 2 Hochzeiten tanzen mit den Zielen, die wir haben. Sprich, wir haben das Ziel der Digitalisierung, wir wollen alles auf digital umstellen und auf der anderen Seite wollen wir uns von russischem Öl und Gas unabhängig machen und auf erneuerbare Energien umsteigen, die nicht unbedingt so zuverlässig für ein digitales oder mehr digitales Leben sind. Also wir sprechen hier darüber, auf der einen Seite wollen wir alles digitaler machen und auf der anderen Seite wollen wir unabhängige, unzuverlässige Energiequellen beziehen. Kann man diese zwei Ziele miteinander vereinbaren, sprich Digitalisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien, die eigentlich nicht unbedingt zuverlässig sind?
Also ich glaube, es ist vielen unserer Zeitgenossen nicht bewusst, mit welch günstiger Energie energieintensive Leistungen in Anspruch genommen werden. Also auch in den sozialen Netzwerken herumsurfen, twittern, Facebook posten, das funktioniert nicht ohne Energie. Genauso wie Bitcoins eben sehr energieintensiv sind. Und es ist nichts Neues, aber es spitzt sich halt jetzt nur noch einmal zu. Die Energiedimension wird den Menschen erst dann bewusst, wenn der Preis so hoch ansteigt. Ja. Jetzt ist der Preis natürlich völlig aus den Fugen geraten, aber wenn Sie so wollen, wir hatten sehr günstige Energie, wir waren in einer Gratis-Denke ja sowieso unterwegs, alles muss in irgendeiner Weise kostengünstig gratis sein, aber eben auch im Internet unterwegs sein ist nicht gratis.
Das war ein super Abschlusssatz. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf nächste Woche bei Funkwellen aus dem Exil mit Frau Dr. Karin Kneißl. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das angenehme Gespräch und einen schönen Nachmittag noch nach Berlin.
Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.